Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unan. Zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Thailand. Indonesien verurteilt Koranverbrennung in Schweden. Die Regierung sichert weiterhin die Erholung der Volkswirtschaft ab. Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft ermutigt UMKM, ihr Geschäft zu unternehmen, weiter zu entwickeln. Der Dorfminister forderte alle Kreise auf, in der Kinderschutzbewegung erfolgreich zu sein. Auch IKN erfüllt die Absichtserklärungen von 70 Privatunternehmen. Makassar ist Gastgeber von Militärischer Marineübung MNEX 2023. Und nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien verurteilt sehr die Koranverbrennung von der türkischen Botschaft in Stockholm, Schweden am Samstag, den 21. Januar, die von einem schwedisch-dänischen Rechtsextremisten begangen wurde. Dies brachte das indonesische Außenministerium durch sein offizieller Account auf Twitter am Sonntag zum Ausdruck. Das Außenministerium sagte, dass die Aktion blasphemie ist und Toleranz der religiösen Gemeinde verletzt. Das Außenministerium betonte auch, dass die Meinungsfreiheit verantwortungsbewusst ausgeübt werden muss. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati sagte, dass die Regierung den Trend der nationalen wirtschaftlichen Erholung inmitten des Risikos einer globalen Rezession absichern werde. Die Regierung werde weiterhin Faktoren beibehalten, die die nationale Wirtschaft unterstützen. Einer davon ist der Konsum. Dies erklärte Finanzministerin Sri Mulyani bei einem nationalen Wirtschaftswebinar am Sonntag in Jakarta. Um den öffentlichen Verbrauch abzusichern, habe die Regierung Mittel im Wert von 104 Billionen Rupiah für das Ernährungssicherheitsprogramm zur Verfügung gestellt, um Lebensmittelpreise zu stabilisieren, damit hohe Inflation sich nicht ereignet. Sri Mulyani hofft, dass verschiedene Forschungen sowohl von der Nationalen Forschung- und Innovationsagentur BRIN als auch von anderen Forschungsinstitutionen durchgeführt werden können, um die Produktivität von Nahrungsmitteln zu steigern, sowohl in Bezug auf Baumschulen und Düngemittel als auch Bewässerung. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, gleichzeitiger Leiter der Tourismus- und Kreativwirtschaftsagentur Sandiaga Uno, hat Akteure der Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen UMKM in der Stadt Bandung Westjava gefordert, ihre Geschäfte zu entwickeln, damit sie rechtskräftige Unternehmen werden können. Er sagte dies beim Seminar Global Entrepreneur Professionals wie von der Nachrichtenagentur Antara aus der offiziellen Erklärung am Sonntag zitiert wurde. Laut Sandiaga wird durch den Aufstieg auf die Unternehmensebene Geschäftsmöglichkeiten und Beschäftigung im UMKM-Sektor weiter geöffnet, sodass das Ziel zur Anstellung von 4,4 Millionen Arbeitsplätzen im Jahr 2024 erreichbar ist. Der Minister für Dörferentwicklungsbenachteiligter Regionen und Transmigration, Abdul Halim Iskandar, forderte am Sonntag, den 22. Januar, in einer schriftlichen Erklärung alle Parteien auf, zum Erfolg der Kinderschutzbewegung beizutragen. Wie bekannt ist, gibt es immer noch Nachrichten über Verbrechen gegen Kinder. Laut Abdul Halim muss dies sofort angegangen werden, auch durch strengere Vorschriften, damit die Kinder bequem und sicher aufwachsen können. Abdul Halim sagte auch, dass der Schutz von Kindern genauso wichtig wie den Schutz von Frauen sei, was einer der Ziele für nachhaltige Entwicklung oder Sustainable Development Goals SDGs des Dorfes sei. Die Verwaltungsbehörde in der neuen indonesischen Hauptstadt OIKN hat 70 Absichtserklärungen oder LOI von Privatunternehmen erhalten, die an einer Investition in der neuen indonesischen Hauptstadt IKN Nusantara interessiert sind. OIKN Chef Bambang Susantono erklärte am Samstag, dem 21. Januar in Jakarta, dass 11 der 70 Unternehmen aus Malaysia stammten. Bambang fügte hinzu, dass die Regierung die Bedeutung von Rechtssicherheit bei Investitionen für Investoren erkannt habe. Seiner Meinung nach hat IKN Nusantara bereits ein rechtliches Dach, sodass der Plan, die Hauptstadt zu verlegen, sicherlich fortgesetzt wird. In Bezug auf Investitionsmöglichkeiten in IKN Nusantara gibt es seiner Meinung nach mehrere Sektoren, die gute Chancen bieten, darunter Transport, Bildung, Energieentwicklung, nachhaltige Agrarindustrie und Smart City Technologie und viele andere Sektoren. Die Stadt Makassar in der Provinz Sulawesi wird im Juni 2023 den Gastgeber der vierten multilateralen Marine Übung Komodo MNEK werden, an der 49 Länder teilnehmen werden. Bei dieser multilateralen Marine Übung maximieren die Teilnehmer die Übungen außerhalb des Krieges, nämlich humanitäre Hilfe gegen Naturkatastrophen auf See und an Land. Der Kommandeur des 6. Hauptmarinestützpunkts, Brigadegeneral Amir Kasman in Makassar, erklärte am Samstag, den 21. Januar in Makassar, dass die Marine Übung das Thema Partnerschaft zur Wiederherstellung einer stärkeren Übung habe. Diese Übung wurde abgehalten, um die Professionalität der indonesischen Marine bei der Durchführung von Diplomatie und militärischer Zusammenarbeit zu erhöhen. Beim MNEK 2023 wird es auf der Insel Barang Lompo auch eine Reihe von sozial-humanitären und sozialen Aktivitäten geben. Der Ausschuss der multilateralen Marine Übung, Erster Admiral TNI Denny Prasetyo, sagte, dass die Teilnehmer auf der MNEK 2023 auch die Hafenbasen- und Seebasenübungen in den Gewässern von Makassar durchführen würden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie das Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Der Kommentar hat heute Korruptionsskandal im Europäischen Parlament zum Thema. Während die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Fußballweltmeisterschaft in Katar gerichtet ist, wird das Europäische Parlament gleichzeitig von einem schweren Korruptionsskandal erschüttert. Eva Kaili, eine der 14 stellvertretenden Vorsitzenden des Europäischen Parlaments, griechischer Herkunft, wurde am 9. Dezember 2022 wegen Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche inhaftiert. Wegen Vorwürfen der Beteiligung am sogenannten Qatar Gate hat das Europäische Parlament am 13. Dezember auch Eva Kaili als stellvertretende Vorsitzende des Europäischen Parlaments entlassen. Dieser Skandal betraf auch eine Reihe von Mitgliedern und Mitarbeitern des Europäischen Parlaments. Es wird vermutet, dass sie Bargeld und großzügige Geschenke aus Katar und Marokko erhalten haben, um die Interessen beider Länder zu verteidigen. Die Polizei in der belgischen Hauptstadt Brüssel nahm 6 Personen fest, von denen 4 sofort in Gewahrsam genommen wurden. unter den Inhaftierten waren Alexandros Vater und Francisco Georgi, der Partner von Eva Kaili. Georgi ist ein ehemaliger Berater des ehemaligen Mitglieds des Europäischen Parlaments aus Italien, Pier Antoni Panzeri. Zu Beginn der Ermittlungen bestritt Eva Kaili ihre Beteiligung. Aber am 10. Dezember gab sie zu, dass sie ihrem Vater befohlen hatte, 600.000 Euro in bar zu verstecken, oder umgerechnet etwa 10 Milliarden Rupiah. Die Polizei fand dieses Bargeld während einer versteckten Operation in der Panzeri-Residenz in der Stadt Brüssel. Die Hauptfigur im Zentrum dieses Skandals dürfte Panzeri sein. Georgis ehemaliger Chef Panzeri wurde wegen politischer Einmischung in Mitglieder des Europäischen Parlaments zur Verteidigung der Interessen von Katar und Marokko festgenommen. Panzeri wurde verdächtig, die Zahlungen erhalten zu haben, um intensives Lobbying für die Interessen von Katar und Marokko zu betreiben. Im Zusammenhang mit diesem Skandal hat das Europäische Parlament beschlossen, alle Aktivitäten in Bezug auf Katar einzustellen, bis die Ergebnisse der Untersuchung das Ausmaß der Auswirkungen dieses Bestechungsskandals offenbaren. Katar selbst bestreitet seine Beteiligung, obwohl vermutet wird, dass es versucht, das Europäische Parlament zu beeinflussen, um die Visumpflicht für seine Bürger aufzuheben. Die EU-Mitgliedstaaten besuchen. Unterdessen versuchte Marokko unter anderem, den Boykott von Fischerei- und Agrarprodukten aus dem Konfliktgebiet Westsahara durch die Europäische Union zu verhindern. Diese ehemalige spanische Kolonie wurde im Jahr 1975 von Marokko besetzt. Mit diesem Skandal ist das Europäische Parlament als dritte Säule der Demokratie in den EU-Mitgliedstaaten zur Zielscheibe von Lobbyarbeit geworden. Einige Länder haben verschiedene Versuche unternommen, die Entscheidungsfindung ihrer Mitglieder zu beeinflussen, sogar durch Bestechung. Nach der Enthüllung dieses Skandals kündigte die Vorsitzende des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen an, um keine Vertrauenskrise in der Öffentlichkeit herbeizuführen. Unter anderem schlug Roberta Metsola vor, ehemaligen Abgeordneten des Europäischen Parlaments die Ausübung von Lobbying-Aktivitäten zeitlich zu untersagen. Sie sind auch verpflichtet, alle Treffen mit Dritten transparent zu melden. Darüber hinaus besteht ein Verbot der Bildung sogenannter befreundeten Verbände mit Drittstaaten. Kritikern zufolge dient dieser Verein nur als Vehikel zur Durchsetzung bestimmter Interessen. Werden diese Schritte fruchtbar sein? Niemand weiß. Soweit Kommentar. wir sehen einige historische Ereignisse, die am 23. Januar in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 23. Januar 1942, der Unabhängigkeitserklärung für Gorontalo. Die Unabhängigkeit von Gorontalo ereignete sich 3 Jahre vor der Verlesung der Unabhängigkeitserklärung der Republik Indonesien in Jakarta am 17. August 1945. Am 23. Januar 1942 verlas der Unabhängigkeitskämpfer von Gorontalo, Nani Wartabone, die Unabhängigkeitserklärung Indonesiens in Gorontalo, Nord-Sulawesi. Zu dieser Zeit war es den Einwohnern von Gorontalo freigestellt, die rot-weiße Flagge zu hissen, nachdem sie zusammen mit allen Jugendführern in Gorontalo die Unabhängigkeit von den Niederlanden erlangt hatten. Trotzdem bleibt Gorontalo der Vereinigung mit dem Einheitsstaat der Republik Indonesien verpflichtet und entscheidet sich nicht für die Gründung eines eigenen Staates. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 23. Januar 1947, der Geburt von Megawati Soekarnoputri. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, oder besser bekannt als Megawati Soekarnoputri, wurde am 23. Januar 1947 in Yogyakarta geboren. Megawati ist Indonesiens erste Präsidentin und die Tochter von Indonesiens ersten Präsidenten Soekarno. Megawati wurde vom 23. Juli 2001 bis zum 20. Oktober 2004 der 5. Präsident Indonesiens. Megawati ist nicht nur Präsident, sondern auch Vorsitzender der Indonesian Demokratischen Partei des Kampfes, PDIP. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 23. Januar 1950, dem Staatsreich vom 23. Januar. Am 23. Januar 1950 drang die Milizgruppe Angkatan Perang Ratu Adil unter der Führung des ehemaligen Kapitäns der niederländischen Kolonialarmee KNIL, Raymond Westerling, der auch der ehemalige Kommandeur des KNIL Depot Speziale Truppen war, in die Stadt Bandung ein und tötete alle Menschen in TNI-Uniformen, denen sie begegneten. Diese Mob-Aktion war einige Monate zuvor von Westerling geplant worden und war sogar der höchsten niederländischen Militärführung bekannt. Opfer von der Indonesischen Seite erreichen 94 Soldaten, während es auf der Westerling-Seite keine Opfer gab. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Dalam hati ku selalu bertanya, di manakah cinta terindah. Baru ku sadari itu ada padamu, kau yang terindah. Oh, dalam hidupku tak mampuku untuk hidup tanpamu, tak mampuku jauh darimu. Mengertilah bahwa ku begitu mendambamu, kau yang terindah untuk diriku. Yeah, yeah. Mengertilah bahwa ku menginginkanmu. Tahukah kau bahwa ku mencintaimu. Tahukah kau bahwa menyayangimu.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema 20 Millionen UMKM gehen digital, gelesen von Sri Unun. Der Sonderstab des Ministers für Genossenschaften, Klein- und Mittelständische Unternehmen, UKM, Rijada Manik, sagte, dass mehr als 20 Millionen Mikro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen, UMKM, seit der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 in das digitale Ökosystem eingetreten sind. Wie Rijada Manik im Nationalen Wirtschaftswebinar in Jakarta am Sonntag, den 22. Januar, sagte, traten vor der Pandemie nur 8 bis 9 Millionen UMKM in das digitale Ökosystem und die digitale Plattform ein. Derzeit sind mehr als 20 Millionen UMKM in das digitale Ökosystem eingetreten. Laut Rijada Manik zielt das Ministerium für Genossenschaften, Klein- und Mittelständische Unternehmen, UKM, darauf ab, dass bis 2024 etwa 30 Millionen UMKM an ein digitales Ökosystem angeschlossen werden, das das Potenzial hat, um UMKM zum Zugang zur Finanzierung und einem breiteren Markt zu erleichtern. Aus diesem Grund konzentriert sich das Ministerium für Genossenschaften, Klein- und Mittelständische Unternehmen, UKM, in diesem Jahr auf die Entwicklung von UMKM im realen Sektor, insbesondere im Lebensmittelsektor, der auch inmitten einer Pandemie weiter wächst, auf die Verbindung von UMKM mit großen Unternehmen und auf die Förderung von UMKM zum hervorragenden regionalen Sektor. Zuvor hofft auch Präsident Joko Widodo, dass 40% der gesamten Staatsausgaben oder rund 500 Millionen Rupiah für die Aufnahme der Produkte von UMKM und Genossenschaften verwendet werden können. Außerdem sollte 30% der öffentlichen Infrastrukturflächen wie Flughäfen, Bahnhöfe und Busterminals auch ein Ort werden, an dem UMKM Produkte verkauft werden. Rijada Manik betonte, dass die Regierung UMKM auch weiterhin den Zugang zur Finanzierung durch die Volksgeschäftskredite KUR einschließlich mit dem neu eingeführten Clusterprogramm erleichtere. Im zufolge sei derzeit die Regierung eher bereit im Vergleich vor der Ausbreitung von COVID-19-Pandemie, um Hilfe an UMKM zu verteilen, weil sie UMKM-Daten besser gesammelt habe. Er fügte hinzu, zu Beginn der Pandemie sei eine der Herausforderungen die Datensammlung über UMKM und Genossenschaften. Seine Partei hatte nicht genügend Daten in Bezug auf Verteilung, Situation und Geschäftsumfang. Aber jetzt sind die Daten besser und vollständiger. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Musik.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir ein Reiseziel in der Provinz Ostjava. Liebe Zuhörer, Malang ist dafür bekannt, verschiedene Touristenziele zu haben. Das neueste Touristenziel ist das schöne Tal des Berges Kawi, das sich an den Hängen des Berges Kawi im Dorf Gendogo Bale Asri des Unterbezirks Ngajum des Bezirks Malang befindet. Das wunderschöne Tal von Gunung Kawi bietet Ausblicke auf die Landschaft und die Hügel, die ihre Augen erfrischen werden. Die Hauptattraktion des Reiseziels ist eine informative Reise, die für die Besucher nützlich ist. Der Bildungstourismus in Form von EduFarm lädt die Besucher ein, hydroponisches Gemüse zu pflücken, landwirtschaftliche Bildung zu betreiben und Viehfutter bereitzustellen. Abgesehen davon ist das schöne Tal des Berges Kawi mit einer Fläche von 20 Hektar auch mit Campingmöglichkeiten, Pavillons, Outbauen und Imbiständen sowie Unterkünften ausgestattet, die je nach ihren Fähigkeiten ausgewählt werden können. Das schöne Tal Lembah Indah hat auch Einzigartigkeit, nämlich Unterkünfte in Form von Camping in einzigartig geformten Zelten. Diese Instagrammable Zelte sind eingezäunt und bieten einen Panoramablick auf das bezaubernde Bergtal. Liebe Zuhörer, das schöne Tal des Berges Kawi ist täglich von 8 Uhr morgen bis 5 Uhr Nachmittag der Westindonesischen Zeit geöffnet, wenn man eine Eintrittskarte von 20.000 Rupiah bezahlt. Einmal drinnen werden die Besucher begierig darauf sein, nach Instagrammable Fotospots zu suchen. Die beliebtesten Fotopunkte der Besucher sind die Reisfelder und Terrassenplantagen. Die Touristen, die zum Standort Lembah Indah Gunung Kawi oder das schöne Tal des Berges Kawi kommen, sollten private Fahrzeuge benutzen, da der Standort noch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Auf dem Weg genießen die Besucher die Aussicht auf die ländliche Atmosphäre und die Hügel, die sich mit dem Berg Kawi vermischen. Das Reiseziel Lembah Indah Gunung Kawi oder schöne Tal des Berges Kawi bietet das kühle Luft und hat ein pädagogisches Tourismuskonzept. Dieses Reiseziel ist sehr gut für Familien geeignet. Es wird empfohlen, dass die Touristen, die in das wunderschöne Tal des Berges Kawi kommen, bequeme Schuhe tragen, dass die Besucher sicherlich den ganzen Tag damit verbringen werden, um die Natur zu erkunden. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Reiseziel. Auf Wiederhören!
perhitungan pun tak ada realita. Raut wajah kenamannya memang indah, tapi apa artinya? Nafsu dulu baru lau ikat, tinta biru tinggal cerita realita. Oh, tutup mata tutup telinga, perhitungan pun tak ada.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Tiba sudah das Program Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu führen möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des Indonesischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Thema ist Tiba di Bandara, auf Deutsch Ankunft im Flughafen. Liebe Zuhörer, ich werde jetzt ein Gespräch mit dem Titel Permisi, Permisi auf Deutsch, Entschuldigung vorstellen. Dieses Gespräch findet zwischen Dev Singh, dem Touristen aus Indien, und dem Einwanderungsbeamten am Flughafen statt. Lass uns Ihr Gespräch hören.
Permisi, saya mau bertanya.
Ya, ada yang bisa saya bantu?
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gut haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln und Ausdrücke vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich will diese Vokabeln und Ausdrücke zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wiederhören. Permisi, permisi auf Deutsch, Entschuldigung. Saya mau bertanya, saya mau bertanya. Auf Deutsch, ich will fragen. Permisi, saya mau bertanya. Permisi, saya mau bertanya. Auf Deutsch, Entschuldigung, ich will fragen. Maaf, maaf. Auf Deutsch, Entschuldigung. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Auf Deutsch, kann ich Ihnen helfen? Liebe Hörer im Gespräch, hören Sie den Satz, Permisi, saya mau bertanya. Permisi, saya mau bertanya. Auf Deutsch, Entschuldigung, ich will fragen. In diesem Satz gibt es das Wort Permisi. Permisi auf Deutsch, Entschuldigung. Dieses Wort wird im Kontext eines Gesprächs verwendet, um Erlaubnis zu bitten und höflicher zu sein, wenn man andere Leute fragt. Ein anderes Beispiel. Neben Permisi, Permisi auf Deutsch, Entschuldigung, können Sie das Wort Maaf, Maaf auf Deutsch, Entschuldigung verwenden, um Erlaubnis zu bitten und höflicher anderen Personen zu fragen. Hören wir uns das Gespräch an, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Maaf, saya mau bertanya. Maaf, saya mau bertanya. Auf Deutsch, Entschuldigung, ich will fragen. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, ada yang bisa saya bantu? Auf Deutsch, ya, kann ich Ihnen helfen? Liebe Hörer, das Wort Permisi, Permisi, auf Deutsch Entschuldigung, kann verwendet werden nicht nur um Erlaubnis zu bitten, etwas zu tun, sondern auch um die Aufmerksamkeit anderer Leute zu erregen. Liebe Hörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden. Hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Permisi, saya mau bertanya.
Ya, ada yang bisa saya bantu?
Liebe Zuhörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Mit dem Thema Permisi. Permisi auf Deutsch. Entschuldigung. Wir hoffen, dass diese Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im kleinen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören, sampai jumpa!
I keep wanting, can't stop playing.
Jadi jangan
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, in diesem Programm Musik Regenbogen präsentieren wir einen Keroncong-Song mit dem Titel Menghapus Jejakmu oder in Deutsch übersetzt Losen Deiner Spuren. Das Lied wurde unter Schön von Remember Entertainment vorgetragen. Der Song Menghapus Jejakmu, der von Ben Noah komponiert wurde, wurde erstmal im Jahr 2007 veröffentlicht und im Jahr 2022 wieder neu arrangiert. Das Lied Menghapus Jejakmu von Noah hat eine Bedeutung über einen Mann, der seine Freundin vergessen will. Der unterschiedliche Charakter und die Unvereinbarkeit rufen hervor, dass ihre Beziehung nicht standhalten kann. Liebe Zuhörer, das ist Remember Entertainment mit Menghapus Jejakmu. Viel Spaß beim Zuhören.
Terbang. More from Indonesia is coming up shortly. Stay tuned with us, Voice of Indonesia.
Tapi bukan.